Ich möchte noch vorweg zwei Dinge vorweg sagen. Also als ich das gehört habe, dass hier der Lutz das überschreibt mit dem Stichwort glücklich, da habe ich erstmal so ein bisschen nicht geschluckt, sondern gesagt, das ist ja echt wirklich eine steile Vorlage. Und jetzt müssten ja eigentlich ich kann manches, aber ich kann nicht siezen. Also ich bleibe mal in der Du-Form. Wen das stört, der möge mir das nicht sagen. Es regt mich nur auf, was ist bei. Nein. Da müsstet ihr ja eigentlich konsequenterweise fragen, du Mensch, der du hier eingeladen worden bist, um zu diesem Thema zu sprechen, würdest du sagen, dein Leben ist glücklich, nicht nur die Ehe? Und dann habe ich nochmal alles so 60 Jahre rekapituliert und überlegt, was hat Gott dir eigentlich geschenkt und wie würdest du dein Leben beschreiben oder was würdest du als Bilanz ziehen? Und ich kann das so sagen, Christsein heißt ja nicht, dass alles leicht und easy ist. Und wir erleben Sachen, die sind sowas von hammerhart und sowas von niederschmetternd. Aber das ist eine Seite, das müssen wir realisieren. Und auf der anderen Seite, wenn man Jesus erfährt, dann erlebt man mehr als nur, dass ich jetzt irgendwie an irgendjemanden glaube, sondern dann erlebe ich eine Kraft und eine Geborgenheit in meinem Leben, die kann ich mir nicht selbst gegeben haben, die wurde mir geschenkt durch den Glauben. Und deswegen haben wir heute Abend auch als Einsteigethema sozusagen das Thema, ich will endlich wissen, ob an der Sache mit Gott etwas dran ist. Genau. Also, macht dieser Jesus glücklich? Was macht mich glücklich und wie kommen wir dahin? Darum soll es gehen. Und ich sage noch mit einer letzten Vorbemerkung, ich werde und kann euch nicht zu irgendetwas überreden. Also das unterscheidet mich vielleicht von einem Motivationsredner. Gibt es ja überall, die laufen rum und dann machen sie, oder von einem Teppichverkäufer. Ja? Ich könnte wahrscheinlich auch Teppiche verkaufen, aber Glauben verkaufen, das geht nicht und das darf man nicht. Überreden, manipulieren, das ist ein No-Go bei Gott. Aber was es gibt bei Gott, ist eben diese Einladung auszusprechen. Und das möchte ich auch an den beiden Abenden tun. Nachher einfach euch einladen, hier nach vorne zu kommen, für euch beten zu lassen, dass ich im Namen des dreieinigen Gottes für euch bete, dass ihr Gewissheit in eurem Glauben bekommt, wenn ihr schon Christen seid. Und dass ihr einen Start macht mit diesem Jesus. Dazu lade ich ein und dafür möchte ich gerne mit euch beten. Das geht ganz easy. Das ist, erkläre ich gleich nochmal etwas genauer. Also, ich will endlich wissen, ob an der Sache mit Gott etwas dran ist. Es geht um ein riesengroßes Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und alle die Jesus schon kennen, die würden mir das ganz sicher jetzt bestätigen. Ja, das ist ein Geschenk. Es ist was Tolles. Es ist eine super Sache. Und Gott sei Dank wird die nicht nach dem Glücksprinzip verteilt. Und der Weg dorthin heißt nach der Bibel ganz einfach Glauben. Und Glauben heißt Vertrauen. Also Jesus fordert uns geradezu auf in einem Vers in der Bibel, habt Glauben an Gott, also vertraut diesem Gott, vertraut ihm. Markus 11 können wir das nachlesen. Also Gott lädt uns ein, setze dein Vertrauen doch mal in mich. Wir vertrauen ja auf ganz viele Dinge. Wir vertrauen darauf, dass wir, was weiß ich, mit einer Spritladung so und so weit kommen oder dass unser Trecker auch noch es schafft, das Feld zu eggen oder zu pflügen, der Vertrauen. Wir setzen immer irgendwo unser Vertrauen ein. Und Gott fordert uns auf, und zwar nicht nur uns, die wir hier in Deutschland leben, sondern weltweit, ich bin dein Schöpfer, ich will, dass du lebst, ich habe dich lieb und ich möchte gerne, dass du mir vertraust. Ich lade dich von Herzen dazu ein. Zwingen kann Gott uns jedenfalls nicht und er wird das auch nicht zu. Und die allermeisten Menschen zweifeln aber daran, ob an der Sache mit Gott etwas dran ist. Und ich lade dich heute Abend zunächst einmal ein, mal deine Vorurteile, dein bisheriges Denken über Gott und über die Kirche oder die Kirchen oder Gemeinden, was es auch immer ist, mal zurückzusetzen und offen zu sein für die Frage, wie kann man einen frohmachenden, einen glücklich machenden und einen packenden Glauben bekommen. Und ich betone packenden Glauben. Es ist mir so wichtig. Und das sollte auch die Christen unter uns interessieren, die zwar eine bewusste Entscheidung getroffen haben für Jesus, aber hackender Glaube, das sieht nach meiner Erfahrung in unserem Land ganz anders aus. Da muss ich schon nach Südamerika fahren und vielleicht in manche anderen Länder. Da kann man packenden Glauben erleben. Leute, die setzen alles ein und leben mit diesem Jesus. Die strahlen eine Freude aus. Und zwar nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern 7 Tage in der Woche. Da gibt es Leute in China, in Nordkorea, die leben jahrelang in Verfolgung im Knast und die haben immer noch strahlende Augen. Die haben immer noch leuchtende Augen. Den verbietet man in Nordkorea über Jahre hinweg nach oben zu gucken, weil sie sagen, das sind die glauben an den Himmel. Und man sagt, ihr dürft nicht mehr nach oben gucken. Dann müssen die jahrelang immer so laufen, in dem Bergwerk immer so arbeiten, bis die, wenn sie denn freikommen und dort nicht sterben, so verspannt sind, dass man das nie wieder richtig hinbekommt. Der ganze Körper verformt sich. Und trotzdem strahlen ihre Augen. Und trotzdem würden diese Leute, die sagen anschließend, ich bin glücklich. Gott war mit mir im Gefängnis. Gott war mit mir im Arbeitslager. Mein eigener Vater ist mein großes Vorbild auch im Glauben. Der war 7 Jahre in Russland, in Bergwerk und verschiedenen anderen Tätigkeiten, also in Kriegsgefangenschaft. Und er wusste genau, er kam zurück und sagte, ich wusste, genau 7 Jahre werde ich dort bleiben. Und das hat mir das Leben gerettet. Jesus war 7 Jahre lang mit mir in der russischen Kriegsgefangenschaft. Ich habe nie daran gezweifelt. Die anderen sind vor Heimweh gestorben. Die haben nur über Rezepte ausgetauscht. Die sind verrückt geworden. Die wollten nach Hause und haben jedem Latrinengerücht haben die nachgegeben. Und die sind vor Heimweh gestorben. Und er sagte, Jesus war mit mir. Ich musste nicht, um zu überleben, nach Hause, weil Jesus da war, bei mir in Russland. Das hat mich sehr beeindruckt. Was wir brauchen, ist daher zunächst eine Basisinformation. Da kommt ein Mann zu mir, 60 Jahre alt, wirklich war er damals, Axel hieß er. Er war Lehrer und kurz vorm Ruhestand und er war 3-mal verheiratet. Und er sagte in eigener Aussage, ich habe 3-mal geheiratet und kaum war ich verheiratet, war ich am Weglaufen. Ich bin eigentlich nicht ehefähig. Und dieser Axel kommt zu uns in den Gottesdienst nach Worms. Ich habe ihn aber nicht wahrgenommen. Und kommt am darauffolgenden Mittwoch zu uns ins Büro, klingelt und sagt, ja, ich möchte gerne mal den Pastor sprechen. Dann bin ich da rausgekommen aus dem anderen Büro und sagt, ja, was kann ich Ihnen Gutes tun? Und sagte, Sie haben am Sonntag in der Predigt gesagt, man könnte eine Erfahrung machen, man kann wissen, dass es Gott gibt und ich kann diesen Jesus erleben. Sag ich, ja, habe ich gesagt. Ich sage, das möchte ich jetzt, bitte erklären Sie mir das. Und dann erzählt er mir seine ganze Geschichte. Chaos hoch drei. Und dann bekam er Krebs. Und dann bekam die Panik mit 59. Und dann hat er gesagt, boah, vielleicht werde ich das nicht überleben. War das alles immer weglaufen, kaputte Beziehungen zu den Kindern? Ich habe kein gutes Leben geführt, immer unzufrieden. Und jetzt habe ich auch noch Krebs, ich werde bald sterben. Und dann habe ich ihm das erzählt, das, was in der Bibel steht, was ich euch auch heute erzählen werde, was Glauben ist und was nicht. Und dann haben wir gebetet zusammen. Und dieser Mann hat seine Hände gefaltet, hätte er nicht machen müssen, aber hat er gemacht. Und dann hat er gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und am nächsten Sonntag stand er in der Teeküche in der Gemeinde und wollte unbedingt beim Kaffeedienst mitarbeiten. Dann hat er sich taufen lassen mit 60 Jahren. Ein Jahr später habe ich ihn beim Sterben begleitet. Da ist er im Frieden mit Gott gestorben. Tiefer Frieden. Und seine beiden Töchter und auch die Verflossenen haben gesagt, was ist mit ihm passiert? Das war das beste Jahr seines Lebens. Und das ist das, was ich meine, glücklich sein. Einen Glauben zu bekommen, der mich packt, aber der auch dann durchträgt, wenn alles unter mir, der Boden mir unter den Füßen weggezogen wird. Und ich möchte versuchen zu beschreiben, was christlicher Glaube eigentlich ist. Und wenn ihr euch darauf einlasst, dann liegt es allein an euch, entweder den Glauben in euer Leben hinüberzuholen oder zu sagen, okay, nee, das ist nicht mein Ding. Auf jeden Fall halten wir fest, im Jeremia, ein Buch im Alten Testament, da sagt Gott, wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist eine ganz steile Aussage. Wer mich sucht, sagt der lebendige Gott zu allen 7,3 Milliarden Menschen, der wird mich finden. Der Mensch, der die Wahrheit erkennen will, der nicht sich alles zurechtbiegt, sondern der sagt, ich will die Wahrheit wissen. Wenn es einen Gott gibt, dann will ich ihn auch kennenlernen. Dann will ich nicht an ihm vorbeileben. Und Gott gesagt, genau das. Wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist eine wunderbare Verheißung, sagen wir es, ein Versprechen. Ja? Und darum prüft ihn, nehmt ihn beim Wort. Und dazu muss man allerdings bereit sein, mal ein bisschen das liegen zu lassen, kritisch zu überprüfen, die eigenen Vorurteile und Zweifel und gegebenenfalls über den Haufen werfen. Wir starten mal mit ein paar Gedanken, die man unbedingt wissen muss, bis speziell in unserem Land. Wir glauben, dass die christlichen Dogmen so ganz wichtig sind. Die Richtigkeit christlicher Lehrsätze zu bejahen, das ist schon Glauben. Das apostolische Glaubensbekenntnis beten zu können und zu sagen, ja, die Kirche lehrt das und das und das. Das ist aber nicht Glauben. Das ist noch nicht das, das steckt uns aber ganz tief drinne. Ich muss das übernehmen, was mir andere vorgekaut haben. Aber darum geht es nicht. Natürlich gibt es Lehrsätze in der Bibel. Zum Beispiel steht im Psalm 14, Vers 1, nur die Toren, die Dummen, sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Also ist das ein Dogma. Es gibt Gott. Gott ist real. Das ist ein Dogma der Bibel, gar keine Frage. Und es gibt auf der anderen Seite auch Dogmen wie, was weiß ich, Kommunisten oder Atheisten, die sagen, Gott ist tot. Ist auch ein Dogma, ist ein Lehrsatz. Von beiden kannst du aber nicht wirklich leben. Sondern ich brauche eine Erfahrung mit Gott, eine Beziehung mit Gott und nicht nur richtige oder bestimmte Lehrsätze zu bejahen. Die Mehrheit der Deutschen glaubt allerdings daran. Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin frei evangelisch, das spielt hier gar keine Rolle. Es geht hier nicht um Kirche oder Gemeinde. Und sie glaubt daran, wenn ich bestimmte Dinge bejahe, dann bin ich schon Christ, dann ist schon alles gelaufen. Bin konfirmiert worden oder gefirmt worden und so weiter, die fromme Karriere, und dann habe ich bestimmte Dinge gehört und jetzt bin ich irgendwie eingespurt auf evangelisch, katholisch oder frei evangelisch oder was auch immer. Aber, jetzt kommt's, bestimmt dieses Denken, ihre Form von in Deutschland gelebten Christsein, immerhin noch 56 Millionen Menschen, die Mitglieder einer Kirche sind, die bestimmte Lehrsätze haben, bestimmt das ihr Leben? Trägt das durch im Alltag? Ist das etwas, was wirklich relevant ist, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag, 60 Minuten in der Stunde, dass ich an einen Gott glaube, der mir ganz nah ist, der mich lieb hat, mit dem ich eine Beziehung habe? In den allermeisten Fällen erlebe ich, dass das nicht der Fall ist. Ich will 2 Beispiele erzählen, die mich umgehauen haben in meinem Leben. Das eine: Ich war ganz junger Pastor und ich war das erste Mal bei einer Sterbebegleitung dabei. Eine kleine Oma, über 90 Jahre, sie lag schon eine Woche im Koma. Und wir haben dann Lieder da gesungen, war der Sohn, die Tochter da und der Schwiegersohn und die Seniorenkreisleiterin und ich. Und plötzlich macht sie die Augen auf und singt die 3. Strophe dieses Liedes, das sie mit Sicherheit kannte, ganz leise, aber klar und deutlich mit. Diese Frau, diese gläubige Frau, die ihr ganzes Leben lang auf Jesus vertraut hat. Und wir staunen und dann strahlte sie. Und ich sage bewusst, sie lächelte nicht. Sie strahlte und dann hebt sie die Hand im Bett und sagt, ach, da bist du ja, Herr Jesus, wie schön. Und ist beim Herrn. Das Ereignis kann mir niemand mehr leben. Und ich habe gesagt, Herr, ich wünsche gern bei mir eine Wiederholung. Noch nicht gleich. Aber so möchte ich auch sterben. Ach, da bist du ja, Herr Jesus, wie schön. Der, an den sie ihr ganzes Leben lang geglaubt hat, der hat sie abgeholt, zu sich in sein. Es ist nur ein Pop und sie ist bei Jesus. Unglaublich. Und ein weiteres Beispiel, ich beschäftige mich sehr mit dem Zweiten Weltkrieg, hat was mit meinem Vater zu tun und dann auch mit den Hitler-Attentätern. Da gab es den Stauffenberg, kennt jeder. Einer der Hitler-Attentäter, der gar keiner sein wollte und auch gar nicht mitgemacht hat, war Helmut Graf von Moltke. Und er wurde aufgehängt, wie 2000 weitere. Und er schreibt viele Briefe an seine Frau, Freya oder Marianne, kann man beides sagen, und dann aus dem Gefängnis heraus, es dauerte einige Monate, und 5 Minuten bevor, also ein gläubiger, reformierter Christ, muss man sagen, seine Frau war auch gläubig, hat an Jesus vertraut, aber sie war voller Ängste. Und er schreibt 5 Minuten bevor er aufgehängt wird, auf eine Zeitungsecke, so eine allerletzte Nachricht. Und der Wärter, der sich mit ihm angefreundet hat, hat die seiner Frau gebracht. Da schreibt er drauf, liebe Marianna, in wenigen Minuten werde ich nicht mehr leben. Wenn du wüsstest, welch tiefen Frieden ich in meinem Herzen habe, du würdest dich nie wieder im Leben vor irgendetwas fürchten. Boah. Ahnen wir den Unterschied zwischen einer Gotteserfahrung, die durchträgt, und einer Kirchenzugehörigkeit oder einem Dogmenglauben? Ahnen wir den Unterschied? Das wäre schön. Mich hat das umgehauen. Und es hat mich auch geprägt, so etwas gelesen zu haben. Weiter wird in unserem Land, werden auch Glaube und Moral gerne verwechselt. Jesus sagt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten. Das kriegen wir ja vielleicht noch hin, ab und zu. Ja, das schaffen wir ja noch nicht mal mit unserem Partner über Wochen und Monate, liebe deinen Nächsten oder mit unseren Kindern oder mit unserem Chef. Und dann sagt dieser Jesus, liebe sogar deine Feinde. Ja, und da hört es doch auf. Das ist doch Schwachsinn, das ist doch graue Theorie, aber nicht bei Jesus. Jesus sagt, die Bibel sagt, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Der hat das vorgemacht. Man kann seine Feinde lieben. Und dahin komme ich nur, wenn etwas in mir vorgeht, was mich radikal verändert. Eine Revolution in meinem Herzen. Nicht ein bisschen Anerkennen von irgendwelchen Werten. Das hilft überhaupt nichts. Immer bin ich es, der etwas Gutes tun will. Ich will den anderen lieben. Ich will spenden. Ich ärgere mich. Wenn ich diese Sendung um die Weihnachtszeit im Fernsehen sehe und dann läuft dann immer so ein Ticker da, so eine Spendensammlung und dann kann man dann Geld anrufen, ich bin bereit, so und so viel zu spenden und dann läuft man da durch. Henry und Susi aus Lübeck spenden 10 Euro für hungernde Kinder in Afrika. Boah, ich falle auf meine Knie. 10 Euro. Vielleicht haben sie wirklich nichts gehabt, könnte ja sein. Ja? Wir wollen mit moralischem Verhalten unser Gewissen beruhigen. Und wem geht's dann gut? Mir geht's dann gut. Mir geht's dann gut. Darum tue ich das, weil wir Glauben mit Moral verwechseln. Und das stimmt eben nicht. Wir scheitern immer an uns selbst. Wenn wir moralisch leben wollen, dann werden wir alle spätestens am Ende unseres Lebens erkennen, wir haben es nicht hinbekommen. Niemand von uns. Weder im Bereich der Beziehungen noch im Bereich der Sexualität. Keiner kriegt es hin, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Ich muss jemanden kennen, der mich nicht nach meiner Moral bewertet, der mich nicht nach meinem Versagen bewertet. Einen, der mich annimmt, obwohl ich schwach bin, obwohl ich mich versündige. Mehr dazu am Sonntagmorgen. Wozu brauche ich Glauben an Gott, wenn es ausreicht, moralisch hochwertig oder hochstehend zu leben? Dann brauchen wir keinen Gott. Dann bin ich es ja, der aktive ist. Gut, schauen wir weiter. Entscheidend ist es, einen Glauben zu bekommen, das kann man kaum lesen, einen Glauben zu finden und zu entdecken, der mich nicht festknüpft an Dogmen und an Moral, sondern einen Glauben, der mich festknüpft an Gott, einen Glauben, der mich durchträgt, wenn das Chaos in mein Leben kommt. Wenn die Partnerin oder der Partner plötzlich weg ist, abgehauen wegen der anderen, dann ist das eine absolute Grenzsituation in unserem Leben. Meine Panik, als ich geheiratet habe, ich sage, boah, wenn du jetzt heiratest und dann wirst du auch noch Pastor und wenn deine Frau dich verlässt, dann bist du weg, dann kannst du deinen Job aufgeben, dann ist nichts mehr mit Pastor. Kann ich ein Seelsorger sein und die Ehe ist den Bach runtergegangen. Das war so eine Grundangst. Deswegen habe ich mir die richtige Frau ausgesucht. und habe mir Zeit dafür genommen. Ja? Die kamen nämlich eines Tages zu mir und wir kannten uns schon 5 Jahre aus der Teestubenarbeit, aber wir waren nie verliebt. Denn dann eines Tages kam sie zu mir und hat gesagt, also ich muss sagen, ich habe eine Verlobung hinter mir, Entlobung hinter mir, aber nicht mit meiner Frau. Und danach wollte ich 2 Jahre gar keine Beziehung haben. Dann kam sie zu mir und fing an zu weinen, sagte immer, ich habe mich in dich verliebt. Und dann habe ich gesagt, okay, willst du mich heiraten? Sagt sie, ja, okay, gehst du mit mir nach Afrika? Ich weiß nicht, wo Gott mich hinschicken wird. Und gehst du mit mir auch auf eine theologische Ausbildung? Sagt dreimal ja. Sagt, okay, halbes Jahr später haben wir geheiratet. Ruckzuck. Das lässt du dich jetzt nicht entgehen, ne? Das hat auch funktioniert. Es hat auch funktioniert. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich sie eben schon sehr gut kannte. Ich brauche einen Glauben, der nicht abhängig ist von meiner Religiosität, auch nicht abhängig ist von meiner Weltsicht oder von meinen Stärken. Und Jesus sagt an einer Stelle einen ganz wichtigen Vers. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es geht bei Jesus gar nicht darum, dass wir an irgendeinen Gott glauben. Es gibt 1000 Wege zu irgendeinem Gott. Es gibt Millionen Götter und Götzen auf dieser Welt. Allein im Hinduismus unglaublich, Millionen. Und Jesus ist gar nicht gekommen, um uns noch einen Gott zu vermitteln, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Also wenn ich eine Beziehung zum lebendigen Gott haben will, dann ist der Maßstab die Person Jesus Christus. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist, so sagt es die Bibel, dann wird der Glaube etwas total Reales und Lebendiges. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Frage, habe ich meinen Glauben klar und deutlich an Jesus festgeknüpft? Habe ich einmal gesagt, ja, ab heute sollst du in meinem Leben, in meinem Herzen wohnen. Heute darfst du mein Leben neu gestalten. Ab heute darfst du mitreden bei dem, was ich tue und nicht tue. Haben wir das gesagt? Wenn nicht, dann wirst du immer die Unsicherheit behalten. Bin ich denn nun wirklich Christ? Habe ich alles richtig gemacht? Kann ich sagen, nee, hast du nicht. Ich auch nicht. Und am letzten Tage deines Lebens wirst du noch nicht alles richtig machen. Also brauchen wir einen Gott, der uns annimmt, obwohl wir nicht alles richtig machen. Logisch. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das fragen, ob wir diesen Glauben in unser Leben hinübergeholt haben. Es gibt verschiedene Arten zu glauben. Die meisten oder viele kennen noch den Kinderglauben. Ja, da wurde mit mir abends gebetet, ich bin klein, mein Herz, mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das war aber ein Kindergebet. Jesus wohnte nicht in meinem Herzen. Das geschah bei mir erst viel später. Da habe ich ihn eingeladen. Das nutzte nichts. Es ist gut, wenn man mit Kindern betet, gar keine Frage. Aber der wohnte gar nicht in meinem Herzen. Und deswegen hatte ich Probleme. Wenn irgendwelche Sorgen auftraten, dann waren die Zweifel und Sorgen allemal immer stärker und immer mächtiger als mein Vertrauen in Gott. Ich konnte mich nicht wirklich darauf verlassen. Gottvertrauen kann ich nur ganz persönlich. Das merkt man auch an unseren Gebeten. Wenn ich Jesus kenne, dann wird mein Gebetsleben sich verändern. Also ich kann sagen, hier gibt es viele Frauen in diesem Raum. Liebe Frau, so eine Gattung. Aber meine Frau, die rede ich nicht an Weib. Zu der sage ich Sabine. Und wenn Jesus in dein Herz kommt, dann sagst du, lieber Jesus, lieber Herr Jesus, dann betest du auch so. Oder lieber Vater im Himmel, steht auch in der Bibel im Römerbrief, dann beten wir, lieber Vater im Himmel, lieber Papa. Dann bete ich nicht, lieber Gott. Der liebe Gott, der ist, hat mal irgendein Philosoph gesagt, in Auschwitz gestorben. Und er hat recht. Den lieben Gott, den wir so aus unseren Kindertagen in unserem Herzen haben, den gibt's überhaupt nicht. Schaut euch doch um in dieser Welt. Der liebe Gott, der zuständig ist, dass hier alles in Ordnung ist und alles gut läuft, der muss ja total versagt haben, aber radikal bei dem Chaos, was es in unserem Leben gibt. Also vergessen wir mal diesen lieben Gott. Auch wenn die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, aber das ist nicht mein Thema heute Abend. Ich wünsche uns, dass wir ihn anreden, dass wir seinen Namen kennen, dass wir wissen, der, mit dem ich rede, sprich bete, der heißt Jesus. Und der hat mich lieb und deswegen kann ich auch beten, lieber Herr Jesus, der hat mich nämlich wirklich lieb. Und ich kann auch sagen, lieber Vater im Himmel, weil Jesus eben der Weg ist zu diesem Vater im Himmel. Es gibt aber auch, und jetzt wird es etwas knifflig, auch einen Teufelsglauben. Das wird leicht unterschätzt. Man kann sich mit Gott und Kirche auseinandersetzen. Man kann jeden Sonntag die Kirchenbank warm halten. Kann man machen oder hier sitzen, auch jeden Sonntag. Und doch hat man keinen Glauben an Gott, sondern eine Art Teufelsglauben. Da vertraut man auf Sternzeichen, liest Horoskope, damit mir die Zukunft offenbar wird. Ich sage das ganz bewusst, weil das ganz viele von uns betrifft. So sind wir groß geworden. Keine Zeitung mehr, die ohne Horoskope auskommt. Da wird dir gesagt, worauf du dich scheinbar verlassen kannst. Da trägst du Amulette oder hast Angst vor der Zahl 13. Ihr wisst ja zum Beispiel, das ist ein Flugzeug. Ja? Schaut mal in modernen Flugzeugen, da gibt es den Sitz 11 und 14, aber nicht die Zahl 13. In Hotels müsst ihr auch gucken, das Zimmer Nummer 13 gibt es oft nicht, fast immer nicht, weil da will keiner rein. Ja? Oder schwarze Katze bringt Unglück. Ihr lebt ja hier auf dem Land, ne? Obwohl das stimmt also wirklich. Also je nachdem, wenn man eine Maus ist, dann stimmt das. Dass es Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Gar keine Frage. Ne? Und ich war im Kaufland, gibt es das hier, Kaufland? Ja. Vor einiger Zeit und da gab es so eine, was weiß ich da, 2 Euro musste man da reinstecken und da waren lauter heilende Steine drin. Verschiedene Opale und so weiter, verschiedene Farben. Da wurde draußen erklärt, da gab es einen blauen Stein, 2 Steine davon täglich in der Hosentasche getragen und aneinander gerieben, bringen Harmonie in der Ehe. Boah, habe ich gesagt, ich bin ja Pastor, ne? Ich kaufe jetzt mal einen Zentner und verteile die an alle meine Eheleute. Und dann sollen die mal das ausprobieren. Ja, welche Ehe? Was? Das ist nicht Glauben an Gott. Das ist Aberglaube. Das ist Glaube an eine undefinierbare, finstere Macht, auf jeden Fall eine Macht, gegen die Gott entschieden etwas hat. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Rund um die Uhr, jede Stunde, jede Sekunde. Ich lasse deine Hand nicht los und niemand wird uns aus der Hand unseres Gottes reißen. Das ist eine Zusage und nicht Steine in der Hosentasche reiben. Und wenn meine Ehe besser werden will, dann muss ich täglich an meiner Ehe arbeiten. Und ich meine auch arbeiten. Dann muss mir meine Partnerin mir präsent sein. Ich bin ja viel unterwegs. Und meine Frau weiß genau, dass sie jetzt hier mitten im Saal ist. Die sitzt da mit auf dem Stuhl. Die hört jedes Wort. Die kriegt das mitten. Die weiß, dass mein Herz bei ihr ist in Worms. Und deswegen funktioniert auch unsere Ehe, Gott sei Dank. Bin ich aber sehr dankbar dafür, bilde ich mir wirklich nichts drauf ein. Und was auch noch anzusprechen ist, ist der Traditionsglaube. Ja, das ist ja auch so, einmal Freikirchler, einmal katholisch, immer katholisch und da hat sich ja noch nie was dran geändert. Und in Deutschland scheint es so ziemlich das Schlimmste zu sein, seine Konfession zu ändern. Ihr Lieben, ich sage, das Schlimmste ist es, nicht seine Konfession zu ändern und ohne wirklichen Glauben an Gott zu leben. Dann ist ja alles nur Fassade. Dann ist ja alles nur Hülle. Und es hilft mir nicht im Alltag. Es bringt mir wirklich nichts. Und Jesus sagt, nur wer mir, dem Sohn Gottes, vertraut und auf meine Worte hört, der ist gerettet und kommt nicht mehr in ein Gericht Gottes. Also alles wird zugespitzt, gebündelt auf eine Person, auf Jesus. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, und mein Vater hat das erlebt in Russland, wenn die Soldaten auf dem Schlachtfeld lagen mit Bauchschüssen. Das war fast nie, es war das Todesurteil, ein Bauchschuss. Da will ich es nicht näher beschreiben. Dann sagt er, es gab einen, die schrien nach der Mama. Wir hatten ja oft junge Leute. Und die anderen, die schrien, Jesus! Und ich bin überzeugt, dass keiner auch nur einmal einen Schrei loslässt und Jesus um Hilfe bittet, dass der in der Hölle landet, der ist bei Gott. So wie der Mann, der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der hat am Anfang gespottet und dann hat er gemerkt, dieser Jesus ist ganz anders. Und dann sagt er, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und sagt Jesus, alles klar. Du bist gerettet. Er setzte sein Vertrauen in allerletzte Sekunde auf diesen Jesus. Das reicht. Aber zu sagen, ich brauche dich nicht, ich will nicht mein Vertrauen auf dich setzen, das führt dann eben auch nicht zu Gott. Prüfen wir uns also, ob wir schon mal ein bewusstes Ja zu Jesus gefunden haben und gesagt haben und ob daraus ein Glaube entstanden ist, der mich durch und durch verändert. Und zwar nicht nur für den Schritt eines schönen Tages, ach hallo, jetzt habe ich Jesus angenommen, jetzt alles easy, nee. Bis zum Rest deines Lebens, jeden Tag, neu mit diesem Jesus leben. Anfangen und beenden. Nicht so im Frommen und Bibel und auf Knien rutschen und wie auch immer. Nein. Deinen Alltag mit Jesus gestalten. Wenn du die Lohnsteuerjahresausgleich ausfüllst und Jesus ist in deinem Herzen, dann schreibst du da plötzlich weniger rein. Nicht, weil du dir irgendeinen Moralist auf die Finger haut, sondern weil Jesus dir sagt, nee, ich möchte doch gerne korrekt abrechnen. Da ruft mich eine Frau an. Ich war 10 Tage in einer Veranstaltungsreihe und hat sie mich kennengelernt. Und dann ruft sie mich an und sagt, ich habe ein Problem. Meine Mutter ist ins Altenheim gekommen und ich fülle seit 3 Jahren, fülle ich die Abrechnung, also meine Vermögenswerte, falsch aus. Und ich will das jetzt nicht mehr. Aber wenn ich jetzt richtig sage, wie viel Geld ich wirklich besitze, dann werden sie ja nicht nur das Geld zurückfordern, was der Staat gezahlt hat, obwohl sie genügend Geld auf dem Konto hatte. Sie werden mich auch noch anklagen, weil das eben nicht legal ist. Und dann haben wir miteinander gesprochen und dann sagt, was sagt dir denn dein Herz? Und dann sagt sie, mein Herz sagt dir, ich möchte endlich Frieden haben. Mit Gott und mit Menschen. Ich will endlich die Wahrheit sagen. Ich sage, dann mach das doch. Aber das bedeutet unter Umständen, dass du dein ganzes Geld verlierst. Und sie hat das gemacht und hat das zum Finanzamt gebracht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, eine Woche später ruft sie an und sagt, es ist nicht zu fassen. Der Sachbearbeiter hat mich angerufen und hat mir gesagt, vielen Dank für Ihre Offenheit. Es ist alles in Ordnung. Ist nichts passiert. Gar nichts. Null. Das hat sich gelohnt, Jesus zu vertrauen. Aber sie muss sich entscheiden, selber weitermachen, mit schlechtem Gewissen leben und all dem. Oder ich will mit Jesus ein anderes Leben führen. Was ist denn nun Glaube, wenn es weder der Kinder noch der Teufels noch ein Traditionsglaube ist? Ich nenne ihn mal Herzensglaube. Was Jesus getan hat, kann man ja nur mit dem Herz beschreiben, mit der Liebe. Jesus kommt nicht, weil er einen bestimmten Plan hatte, sondern er kommt, weil er uns lieb hat. Er ist gekommen auf diese Welt und er lebte für uns, hat uns den Weg zu Gott erklärt und dann stirbt er grausam am Kreuz. Von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das tut er, sagt die Bibel, aus Liebe zu dir. Er tut das nicht aus Berechnung. Und er tut das schon gar nicht, jetzt müsst ihr aber genau hinhören, schon gar nicht, weil du einer unter 7,3 Milliarden Menschen bist. Mutter Teresa hat in ihren Briefen und Schriften, wir beschäftigen uns gerade mit ihr bezüglich einer Ausstellung, und da schreibt sie als katholische Frau, ich habe eines Tages begriffen, Jesus wäre auch auf diese Welt gekommen und wäre am Kreuz gestorben, wenn es nur mich gegeben hätte. Das kann nur ein gläubiger Christ sagen, sowas. Sie hat das begriffen, dass die Liebe Jesu nicht irgendwie mit unserem Liebeshorizont zu vergleichen ist, sondern weil es dich gibt und weil du von Gott geliebt und gewollt bist. Darum wäre Jesus auch auf diese Welt gekommen, wenn es nur dich geben würde. Und darum lädt er dich ein, vertrau mir, lade mich ein in dein Leben. Ich will das Beste aus dem Leben machen. Du sollst frei sein und erkenne, dass du mit Jesus Frieden haben kannst, mit dem großen Schöpfergott, dem heiligen Gott, der inmitten von Hunderttausenden oder Millionen Engeln im Himmel thront. Und dieser Gott kommt in Jesus zur Welt, wird ein kleines Kind und stirbt für deine Schuld am Kreuz. Muss ich jemanden hier in Bünde erklären, was Schuld ist? Also, wenn einer hier ist, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon der redet, dann musst du nachher unbedingt mal zu mir in die Seelsorge kommen. Dann tickst du nicht ganz sauber. Entschuldigt mal bitte. Wir wissen genau, weil wir alle ein Gewissen von Gott mitbekommen haben und das Gewissen ist die Leuchte des Höchsten. Das bimmelt. Und wenn ich das dauernd überhöre, dann kann ich mein Gewissen auch mal totschlagen. Aber wir wissen, dass wir so, wie wir leben, nicht einfach weitermachen können. Und dass wir auch nicht selber, wir müssen entweder selber die Rechnung bezahlen für unsere Schulden oder wir vertrauen diesem Jesus, der alles ans Kreuz genagelt hat. Das erkläre ich nochmal am Sonntag noch mal etwas deutlicher. Zum Thema Sünde möchte ich vielleicht auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Da kommt die Polizei und bringt den Filius mit 12 Jahren nach Hause. Und der hatte im Kaufhaus Bleistifte geklaut. Und Vater hat sich 1000-mal entschuldigt und nimmt den am Ohr, weil die Polizei wieder weg war, und zerrt ihn ins Wohnzimmer. Bist du wahnsinnig, im Kaufhaus Bleistifte zu klauen? Was soll denn der Scheiß? Die kann ich dir doch jeden Tag locker aus dem Büro mitbringen. Wir haben so unsere Art und Weise, wie wir unser Gewissen totschlagen, wie wir umgehen. Da kommt ein, das ist echt wirklich passiert, da schreibt jemand an das Finanzamt von London, offensichtlich jemand mit einer sehr großen Steuerschuld, der schreibt, anbei erhalten Sie eine bestimmte Menge Bargeld. Sollte ich nächste Nacht wieder nicht ruhig schlafen können, erhalten Sie mehr. Also irgendwie noch herauszögern, irgendwie. Es wäre doch so schön, wenn wir wahrhaftig leben können mit Gott und mit den Menschen. Denn das ist das Ziel, das sage ich euch gleich, das große Ziel Gottes. Gott kommt und er möchte mit uns Menschen Frieden machen. Frieden zwischen Gott und Menschen. Das ist das Kreuz. Aber da gibt es ja noch die Horizontale. Er möchte auch, dass wir Frieden untereinander machen. Du mit deiner Frau, mit deinem Chef, mit deinen Kollegen, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde, wo du auch immer bist. Wir sollen in tiefen Frieden leben mit Gott und miteinander. Wer das von sich sagen kann, der ist glücklich. Ich kenne keine bessere Definition. Das würde ich als Glück bezeichnen. Ich lebe mit Gott und mit den Menschen in Frieden. Ganz kurz den Weg nochmal dorthin möchte ich euch erzählen. Ein Flugzeug stürzt ab über dem Dschungel und der Pilot kann sich retten und hat nur eine Machete mit und dann schlägt er sich da stundenlang durch den Dschungel und da ist kein Weg, keine Straße, hat er ja vom Flugzeug auch gesehen, kein Dorf. Und der ist schon total verzweifelt. Dann kommt plötzlich da aus dem Busch, kommt ein Eingeborener raus und winkt ihm so zu. Verstehen konnte er nicht, winkt ihm zu und sagt, hier, komm mal mit. Und dann geht er ihm hinterher. Und dann geht das so weiter, stundenlang, wird dunkel, die ganze Nacht durch. Am Morgen reißt er den rum und sagt, du warst doch selber keine Ahnung, wo es hingeht. Wir sind ja immer noch nicht in einem Dorf gelandet, wo ich gerettet werden kann. Und dann sagt ihm dieser Eingeborene ganz ruhig, in einer Sprache, die er natürlich nicht verstand, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und dann auch das Leben. Und jetzt kannst du selber sagen, nee, das will ich nicht. Ich möchte nicht mit einem Gott zusammenleben, der mein Leben ordnet. Ich will das gar nicht. Das ist dein gutes Recht. Und dann kannst du weiter im Dschungel irgendwo versuchen, dein Heil zu suchen. Das geht. Aber wer Jesus vertraut, der kommt zu einem Ziel. Der findet den Vater im Himmel und kommt in diese großartige Gemeinde Gottes. Und wenn du bei Gott gelandet bist, wenn du erkennst, das ist mein Vater im Himmel, und jetzt könnt ihr mal so einen kleinen Check machen, Gott ist wie ein guter Vater. Vergleicht ihn bitte nicht mit euren Vätern, falls das Chaostypen waren. Es steht Gott weit drüber. Bei ihm finden wir 4 Dinge. Geborgenheit, Ruhe, man könnte auch sagen Frieden, also Geborgenheit, Frieden, Sicherheit, und diese Sicherheit heißt, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Nicht ich ahne, ich hoffe und wenn ich alles richtig mache und wenn ich ganz brav bin, dann komme ich vielleicht mal in den Himmel. Nein, nein, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und die Gewissheit, endlich zu Hause angekommen zu sein. Ich brauche nirgendwo mehr zu suchen, in keiner anderen Religion, in keiner anderen Lehre, bei keinem anderen Dogma oder in der Esoterik. Ich bin angekommen im Hause meines Vaters im Himmel. Ich lade euch herzlich dazu ein, wenn ihr diesen Schritt noch nicht gegangen seid, Jesus euer Leben anzuvertrauen und diese Geborgenheit beim Vater zu erleben, das ist einfach das größte Geschenk, das es geben kann. Jesus sagt, Johannes 1, Vers 12, können wir es nachlesen, alle, die an mich glauben, alle. Lutz, das ist hier das Gegenteil zu deinem Glücksrad. Alle, die an mich glauben, es gibt keine Nieten. Alle, die mir vertrauen, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Im Grundtext, im Hebräischen steht da drinne, das juristisch verbürgte Recht. Das kommt aus dem juristischen. Gott sagt, ich versichere dir, das ist ein juristisch verbürgtes Recht. Wer mir vertraut, der wird ein Kind Gottes sein und gehört für immer zum Vater im Himmel. Möchtest du das? Dich einladen lassen zu diesem Jesus, dann hast du heute Abend die Gelegenheit. Das ist übrigens ganz nüchtern. Da muss man jetzt nicht Herzrasen kriegen und anfangen zu stottern. Wir gehen einfach zu Jesus. Wir sagen das so, wir sprechen mit ihm. Hier gibt es eine Karte, die ich mitgebracht habe, die liegt da auf den Tischen. Meine persönliche Entscheidung für Jesus. Natürlich kann man diese Entscheidung auch zu Hause treffen, aber ich lade trotzdem nach dieser Veranstaltung immer wieder dazu ein, weil es eine Hilfe ist. Glaube ist niemals Privatsache. Glaube ist immer öffentliche Angelegenheit. Sonst wäre diese Gemeinde hier nicht entstanden. Sonst würden alle anderen Menschen gar nicht mehr erfahren, was denn wirklicher Glaube ist. Also ich muss mich outen und ich muss sagen, ey, ich bin Christ, kann ich dir mal erzählen, wie ich Christ geworden bin. Sonst klappt das ganze Spielchen nicht. Und diese persönliche Entscheidung für Jesus, die kann mit solch einem Gebet, wie ihr es hier jetzt hinten seht, aussehen. Man kann das auch ganz anders formulieren. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich möchte, dass du der Herr wirst. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Ist das nicht schön? Wir gehören jetzt zusammen. Alle, die mir vertrauen, haben das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Das sage nicht ich, das sagt Gott persönlich. Und alles, was wir tun können, ist zu sagen, ich will. Und ein bisschen Mut aufbringen. Männer haben es da schwerer als Frauen. Beziehungen, Frauen sind viel näher dran an Beziehungen. Und dann ist Jesus auch noch ein Mann. Jetzt soll ich eine Beziehung zu einem Mann beginnen. Das ist auch nicht so einfach. Und ich hatte mal einen Mann, der war so 2 Meter groß. Und den habe ich nach solch einer Veranstaltung mitten im Trubel des Essens und Trinkens, bin ich auf den zu und sage, Sie kommen jetzt schon 4 Abende. Sagen Sie mal, was hindert Sie daran, dieses Gebet zu sprechen? Sagt er, gar nichts. Ich würde das doch so gerne machen. Ich traue mich nicht. Wie macht man das denn? Muss ich die Hände falten? Was mache ich denn? Und wie betet man denn? Ich habe noch nie gebetet in meinem Leben. Noch nie. Und dann habe ich gesagt, okay, können Sie lesen? Sagt er, ja. Und sagt, dann lesen Sie das doch jetzt Jesus vor. Und stand er da. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für... So in dem Ton, lautstark, weil so viele Leute da drum standen, hat er lautstark das vor Jesus vorgelesen. Und anschließend war er völlig fertig. Ich sage, Amen. Und da habe ich gebetet, dass Gott ihn jetzt füllt mit seiner Freude, mit Vergebung, mit dem Heiligen Geist. Und er ist heute Gemeindemitglied in der Freien Evangelischen Gemeinde in Werlau. Ja, man kann das so oder so machen, aber einen Schritt auf Jesus zu machen, das ist unumgänglich. Jesus hat einmal an einer Stelle gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm das Leben teilen. Also Jesus klopft an, bei jedem Menschen übrigens irgendwann im Leben, und ich kann ihm nur die Tür aufmachen. Und dann kommt er zu mir in mein Leben und gestaltet es und teilt das Leben mit mir. Aber er wird nie die Tür aufbrechen. Er wird auch nie weggehen und sagen, ich will nicht mehr mit dir. Aber er wird dich nicht zwangsbeglücken. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben die Freiheit, Ja zu sagen oder auch Nein. Ihr Lieben, ich habe nicht viel... Ich bin ein manchmal ein recht mutiger Mann, aber ich bin auch ein ganz feiger Typ. Also schon auf der Herfahrt hier, jetzt wieder das Dunkle, das ist schon nichts für mich. Also wenn ich hier wohnen würde, würde ich mir wahrscheinlich ein Auto mit 6 Fernscheinwerfern kaufen. So irgendwie Licht, ich brauche Licht. Also ich habe wirklich Angst im Dunkeln. Also mich kannst du nicht 50 Meter in die Stadt parken. Hier könnte ich auch nicht leben. Nee, hör auf. Also da habe ich Schiss. Aber vor einer anderen Sache habe ich in den letzten Jahrzehnten noch mehr Angst. Ich schließe mich da ein, dass wir alle möglichen Entscheidungen treffen können. Ich fahre vom Büro nach Hause und plötzlich denke ich, Kotelett, ich will heute ein Kotelett. Tschung, bin ich abgebogen zum Supermarkt und hole mir ein Kotelett. Das geht bei mir ganz automatisch. Ruckzuck habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich liebe Kotelett. Ja? Aber wenn es um geistliche Entscheidungen geht, dann haben wir das Problem, dass wir manchmal mit Gott spielen, als wenn er ein bisschen kleiner, doofer Gott im Himmel ist. Wir nehmen ihn nicht ernst. Wir nehmen sein Wort dann auch nicht ernst. Wenn Gott uns anspricht und sagt, komm, mach es fest, vertrau mir, dann lade ich dich herzlich ein, mach es bitte auch. Schieb es nicht auf die lange Bank. Die lange Bank ist bekanntlich vom Teufel. Ist auch noch der Feind da, der möchte unter keinen Umständen, dass du mit Jesus lebst. Der möchte gerne weiter das Sagen haben im Leben der Menschen. Und deswegen lade ich euch herzlich ein, vertraut dem Herrn. Ich bitte euch als Band nach vorne und ich lese uns ein Gedicht vor, das ich vor 30 Jahren kennengelernt habe und das ich sehr gerne lese, weil es uns die Sache auf den Punkt bringt. Das heißt Entscheidung von Wolfgang Krasker und danach werden wir ein Lied hier miteinander singen und während des Liedes dürft ihr einfach hier nach vorne kommen, nicht danach, sondern gleich und ich möchte für euch beten, wenn ihr sagt, ich möchte neu mit diesem Jesus anfangen oder ich möchte das erste Mal mein Leben ihm anvertrauen, kommt bitte einfach nach vorne und dann werde ich nach dem Lied irgendwann die Veranstaltung mit einem Segensgebet beenden und wir können noch miteinander auch weiter beten und reden. Entscheidung. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Herr. Und ich danke dir für das Geschenk des Glaubens, dass viele hier in diesem Raum schon geschenkt bekommen haben und so glücklich darüber sind. Herr, es ist nicht immer einfach, dir nachzufolgen. Viel Gegenwind kommt da auch in unser Leben. Vielleicht versteht mich der Partner nicht oder die Mutter oder die Familienangehörigen, wenn ich ein Ja zu Jesus sage. Und dennoch bist du es wert, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Du allein bist es wert. Ich preise dich dafür. Und ich bitte dich, dass du schenkst, dass niemand hier aus diesem Raum geht, der keine klare Entscheidung für dich getroffen hat. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Es segne euch Gott, der Vater. Er sei der Raum, in dem ihr lebt. Es segne euch Jesus Christus, der Sohn. Er sei der Weg, auf dem ihr geht. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er sei das Licht, das euch in alle Wahrheit führt. Amen. Amen.